Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland. Folge 241, Lukas 2, 41 bis 52.
Jesus als Zwölfjähriger. Ungehorsam oder Bestimmung?
Haben Sie auch manchmal das Gefühl, dass Sie eigentlich in Ihrem Leben für etwas ganz anderes bestimmt sind? Und dass Sie sich eigentlich gerne auf die Suche machen würden, um herauszufinden, wofür und wozu? Haben Sie sich stattdessen damit abgefunden, dass jeder Ausbruch aus Ihrem Leben einen viel zu hohen Preis fordern würde? Oder sind Sie vielleicht schon längst ausgebrochen und führen ein ganz anderes Leben? Müssen Sie dafür kämpfen? Stehen Sie unter Spannung, entweder weil Sie das nicht machen, was Sie eigentlich wollen, oder weil Sie das machen, was Sie wollen, Sie aber dennoch keinen Frieden dabei finden? Vielleicht sollten wir einmal hören, wie Jesus mit dem Problem umgegangen ist. Wir lesen diese Geschichte im Lukas-Evangelium, Kapitel 2, Abvers 41. Und seine, also Jesu Eltern, gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Und als er 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes. Und als die Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem. Und seine Eltern wussten's nicht. Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten und kamen eine Tagereise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder nach Jerusalem und suchten ihn. Und es begab sich nach 3 Tagen, da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich. Und seine Mutter sprach zu ihm, »Mein Kind, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht.« Und er sprach zu ihnen, »Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss bei denen, die zu meinem Vater gehören?« Sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen gehorsam. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Wann ist jemand volljährig? Na, bei uns wissen wir das, das ist mit 18 so, früher war es 21. Interessant ist, dass im jüdischen Kulturkreis, bei der die Religion auch wirklich das Wesentliche der gesellschaftlichen Konventionen darstellte, war man deutlich früher volljährig. Nämlich eigentlich mit 12, 13. Man nannte das dann die religiöse Mündigkeit oder Bar Mitzwa. Also das war eine Volljährigkeit, die bedeutete, dass der Betreffende jetzt wirklich zu denen gehörte, die jetzt in dieser Religion und in dieser Gemeinschaft ganz und gar als erwachsen behandelt wird. Denn Bar Mitzwa, das heißt Sohn des Gebots. Und so jemand, so ab 12, 13, wird dann auch beim Minyan mitgezählt. Minyan, das ist so ein Quorum, nämlich man braucht 10 religiöse Erwachsene für einen Gottesdienst und dann war das Minyan sozusagen das Quorum, das mindestens erreicht werden musste. Und dann gehörte natürlich auch ein entsprechender Bar Mitzwa, gehörte logischerweise jetzt dazu. Und dann durfte er eine ganze Menge, denn er hat ja auch eine Menge gelernt. Er durfte jetzt zum Beispiel auch die Tora lesen. Also so, wie man das heute zum Beispiel macht. Ob es genauso früher war, ist unklar. Aber heute heißt das, dass der Betreffende dann jetzt die Tora oder die Haftara, das sind dann die sogenannten anderen Bücher, die wir zum Teil Propheten nennen, die durfte er dann lesen. Er durfte dann den Gebetsriemen anlegen, den Tefillin. Das ist dann so ein Gebetsriemen mit entsprechend so einem Lederkästchen und auch um die Stirn herum. Und er durfte den Gebetsschal anlegen und dann durfte er dann vorlesen, meistens mit so einem Zeigestab. Und auch immer in einem ganz bestimmten speziellen Singsang. Das gehörte zur Volljährigkeit. Aber vorher musste er meistens auch so eine Art von Prüfung bestehen. Und vielleicht war es jetzt eigentlich an der Zeit, dass dieser fast 13-Jährige, dass man den jetzt mitnimmt und dass er dann in dem Falle auch als volljährig anerkannt wird. Jedenfalls kamen sie jetzt zum Passafest, eigentlich heißt es Pessach, aber Passa ist jetzt die Eindeutschung. Und das Passafest oder das Pessach, das gehörte zu den drei großen Wallfahrtsfesten. Wallfahrt heißt, dass dann eigentlich alle Juden im Idealfall auf der ganzen Welt aufgefordert sind, zu diesem Fest nach Jerusalem zu kommen und zum Tempel zu kommen. Der Tempel war dafür groß genug ausgelegt. Jesus lebte jetzt mit seinen Eltern in Nazareth. Und das Passafest, ja, was ist das? Das ist eigentlich die Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Und da gibt es noch zwei andere, die jetzt auch zu den Wallfahrtsfesten gehören. Das ist das Shavuot, das ist so eine Art von Erntedank- oder Tora-Dankfest. Und dann gibt es noch dieses Laubhüttenfest, das Sukkot. Aber das Pessach, das war das Wichtigste. Es dauerte immer mehrere Tage. Und wenn man jetzt dahin zieht, dann zieht sich das auch hin. Nazareth ist dann so ungefähr 137 Kilometer, also heute jedenfalls, von Jerusalem entfernt. Und wenn man das jetzt läuft, ist klar, das läuft sich nicht an einem Tag. Das sind also mehrere Tage, um dorthin zu kommen. Nun, ein 12-Jähriger, damals sogar noch mehr als heute, der ist eigentlich schon ziemlich selbstständig. Das heißt, der kann mit Verwandten und Freunden und so, der kann in einer Gruppe von anderen Jugendlichen mitziehen. Naja, als sie jetzt nach einigen Tagen wieder zurückkommen und jetzt am ersten Tag dann suchen, wo ist er denn jetzt, finden sie ihn nicht. Sie suchen bei den Verwandten und Bekannten, aber er ist nirgendwo. Er ist unauffindbar. Ja, was müssen sie machen? Sie müssen wieder zurück. Also nach einer Tagesreise, das heißt nochmal eine ganze Tagesreise zurück. Und dann suchen sie in Jerusalem nach ihm. Wahrscheinlich dort, wo man normalerweise dann auch übernachtet oder auch bei vielleicht Bekannten und Freunden. Sie suchen jedenfalls 3 Tage nach ihm. Er ist nicht auffindbar. Dann gehen sie zum Tempel, vielleicht auch um zu beten oder warum auch immer. Jedenfalls, da finden sie ihn. Da ist er. Da sitzt er unter sogenannten Lehrern, bei Rabbis. Da sitzen die Rabbis um ihn herum, also die sogenannten Schriftgelehrten, Pharisäer auch vermutlich. Ja, wenn man das mal als Ganzes betrachtet, muss das schon 5 Tage lang so gewesen sein. Also er muss ja auch irgendwo in dieser Zeit untergekommen sein. Jedenfalls sind sie da außerordentlich intensiv tätig. Und zwar in den Lehrgesprächen, wie sie damals typisch sind. Die rabbinischen Lehrgespräche, das findet immer im Sitzen statt. Man stellt sich Fragen, man hört die Antworten, man reagiert immer im Dialog. Das ist so ein ganz typisches Lehr-Lern-Gespräch. Der Lehrer fragt, die Schüler fragen und da ergibt sich einfach so etwas wie einen Dialog, der offensichtlich jetzt hier in diesem Fall alle anderen, die jetzt da sitzen, so total zum Erstaunen bringen. Dieser 12-Jährige, der sagt Sachen, da ist man also schier platt. Ja, jetzt sehen die Eltern das. Und jetzt erschrecken sie natürlich darüber, weil er ist nicht einfach verloren gegangen, sondern der sitzt einfach da. Der hat sich nicht gemeldet. Naja, ein Handy gab es ja nicht, aber er hat sich einfach nicht gemeldet. Er ist nicht mitgekommen. Und das ist doch dasjenige, was man von ihm erwarten kann. Also was passiert normalerweise? Wie machen das Mütter gewohnheitsmäßig in solchen Fällen? Auch wenn sie so sanft und lieb sind wie Maria, sie machen Vorwürfe. Natürlich indirekt. Warum hast du uns das angetan? Dein Vater und ich, wir haben dich jetzt ganz lange mit Schmerzen gesucht. Tja, da muss ja Jesus eigentlich ein Unrecht getan haben. Und jetzt könnte er natürlich jetzt betroffen sein, er könnte sich verteidigen, er könnte sagen, ach ja, tut mir leid oder was auch immer. Er könnte ärgerlich sein. Ist er alles nicht. Jesus fragt sie, geradezu verwundert, warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich, jetzt kommt die lutherische Formulierung, jedenfalls in dieser Luther-Übersetzung, dass ich sein muss bei denen, die zu meinem Vater gehören? Das ist jetzt eine Variante von Übersetzung. In der Menge-Bibel heißt es, dass ich im Hause meines Vaters sein muss. Und die Elberfelder übersetzt, dass ich sein muss, dass ich dort sein muss, was meines Vaters ist. Ja. Ist das spontan verständlich? Naja, vielleicht für uns heute. Aber für Maria und Josef war das überhaupt nicht verständlich. Gut, sie haben jetzt nicht weiter geschimpft, sie waren ja wahrscheinlich überaus erleichtert. Aber Maria, wie sie das so macht, die bewahrt die Worte in sich. Sie bewegt diese Worte in ihrem Herzen. Das heißt, auch wenn sie sie nicht versteht, sie versucht zu spüren, was damit gemeint ist. Vielleicht kommt der Zeitpunkt, an dem sie das einmal versteht. Jetzt kommt das Entscheidende. Jesus kommt einfach mit, ganz selbstverständlich. Und dann wird gesagt, dass er jetzt auch gehorsam bleibt. Also, da ist überhaupt nichts an Trotz oder Widerspenstigkeit. Und dann wird noch davon geredet, dass er an Weisheit zunimmt, an Alter natürlich zunimmt. Das passiert jedem von uns. Und dass er in der Gnade bei Gott zunimmt. Oh, doch eine nette Geschichte, oder? Naja, gibt es irgendeine Bedeutung, die diese Geschichte eigentlich für uns haben kann? Gibt es irgendetwas, was wir daraus lernen können? Jesus handelt eigentlich immer so, dass sein Handeln auch Maßstab sein kann, dass das auch Vorbild sein kann. Nun sind wir meistens, die jetzt hier das zuhören, älter als 12 Jahre, also diese Art von Vorbild kann es nicht sein. Aber was heißt das jetzt ganz konkret? Wir alle wachsen auf in einem sozialen Umfeld. Und in diesem sozialen Umfeld werden wir konfrontiert mit den Erwartungen anderer Menschen. Das sind die Normen, die gültig sind, das sind Regeln, das sind die Selbstverständlichkeiten, das, was man eigentlich von uns erwartet. Und Kinder lernen dann, sich dem auch anzupassen. Sowas wie Gehorsam oder sogar Unterordnung. Wir wachsen also hinein in die Selbstverständlichkeit dieser Normen und Regeln und Erwartungen. Wir müssen dabei noch nicht einmal uns über all diese Erwartungen bewusst werden. Wir machen das instinktiv. Wir spüren irgendwie, was von uns erwartet wird. Und wir spüren auch, was so ganz selbstverständlich ist. Und wenn es keine Alternative gibt und wir nirgendwo eine Alternative erfahren, dann denken wir, ja, es muss so sein, so ist es, so ist die Welt, so sind die Menschen und deswegen müssen wir uns dem auch fügen, das gehört einfach dazu. Natürlich ist es klar, dass wir auch ein Bedürfnis haben, die Menschen, die uns mögen oder die wir mögen, nicht zu enttäuschen. Das ist doch klar. Aber die meisten Regeln werden ohne großes Bewusstsein quasi, wie es heißt so schön, internalisiert, also nach innen aufgenommen. Und sie werden zu etwas, was wir ganz selbstverständlich machen und häufig auch gar nicht wissen, warum, weil einfach es sich so gehört oder weil es eben so gemacht wird. Warum machen wir das? Naja, aus einem ganz einfachen Grund. Wir wollen auch dazugehören, wir wollen anerkannt sein, wir wollen geliebt werden. Und wir haben natürlich logischerweise Angst davor, dass wir dann abgelehnt werden und dass wir dann die Zuneigung von Menschen verlieren und dass wir dann gar keinen Vorteil haben, sondern immer nur Nachteile. Jetzt gibt es aber auch die andere Seite. Wenn die Regeln und das, was wir da so machen sollen und was für uns selbstverständlich sein soll, wenn das auch in irgendeiner Weise einengend ist oder langweilig oder öde oder sinnlos nach unserem Empfinden, entsteht auch so etwas wie Protest, ein inneres Aufbegehren. Das passt uns nicht. Und wir leben in einer Zeit, in der dieses Bedürfnis nach einer eigenen Identität ein ausgesprochen großes Bedürfnis geworden ist. Die Menschen wollen sie selbst sein, unabhängig davon, ob sie schon wissen, wer sie sind. Aber sie wollen sich vor allen Dingen erst einmal unterscheiden. Sie wollen so sein, wie sie sich entweder fühlen oder gern fühlen würden. Sie haben ein Bild von sich und möchten dieses Bild verkörpern. Und sie möchten natürlich darin wertgeschätzt werden. Sie wollen anerkannt sein und trotzdem ganz eigenständig. Und daraus entsteht natürlich dann, je nachdem, wie die Verhältnisse sind, so etwas wie ein Aufbegehren, ein Ungehorsam. Man bricht irgendwie aus diesem Leben, man probiert alles Mögliche aus, man lehnt auch vielleicht diese ganzen Normen und Regeln ab, man versucht so etwas wie eine eigene Individualität herzustellen, eine Einzigartigkeit und wenn man schon nicht spürt, wie einzigartig man ist, dann kann man das zumindest äußerlich darstellen, durch Kleidung, die irgendwie anders ist, durch das Verhalten. Piercing beispielsweise ist eine gute Methode. Oder Tätowierung. Keiner hat die gleiche Tätowierung. Wenn ich anders sein will, muss ich mich nur anders tätowieren und ich bin dann quasi für mein Leben dann anders. Oder durch die Sprache, dass man eine eigenständige Sprache spricht. Oder durch den Musikgeschmack, den man hat, der sich irgendwie unterscheidet von denen, die von mir erwarten, dass ich diese und jene Regeln befolge. Dennoch ist sehr interessant. Es ist immer ein Bedürfnis der Zugehörigkeit, das übrig bleibt, die Zugehörigkeit zu einer Gruppe bleibt. Man passt sich also geradezu unwillkürlich und dennoch fast automatisch an einen Gruppengeschmack an. Und dennoch natürlich immer ganz anders. Das sind ja die Grundfragen der Jugend überhaupt. Wer bin ich eigentlich? Was will ich wirklich? In einem Leben, das von sehr viel Langeweile oder Öde oder Enge geprägt ist, ist dieser Wunsch nach einem intensiven Leben, in dem man genau der sein kann, der man sich vorstellt zu sein, natürlich sehr ausgeprägt. Aber das hört mit dem Erwachsenensein nicht auf. Viele Menschen suchen auch gerade als Erwachsene ja, nach ihrer eigenen Bestimmung. Sie haben das Bedürfnis, sich irgendwie vielleicht in ihrem Job nicht kreativ verwirklichen zu können. Sie suchen nach einer anderen Erfüllung, nach einer sinnvollen Tätigkeit, in der sie sich mehr spüren können, in der sie zufriedener sind. Da gibt es viele Möglichkeiten. Zum Teil kann man das zum Beispiel machen, wenn man zu einer moralisch wertvollen Bewegung gehört. Zum Beispiel, wenn man Aktivist ist für eine wirklich gute Sache, das heißt aktiv für irgendwelche höheren oder wertvolleren Ziele, dann kann man das Gefühl entwickeln, dass man jetzt tatsächlich etwas tut, was wirklich Sinn macht. Man setzt sich also für das Gute oder zumindest für das Richtige ein. Oder man bricht einfach irgendwie aus dem Hamsterrad des Berufs aus und sucht nach irgendeiner Form von Berufung. Ja, da gibt es ja einen Satz, der dann immer wieder klingt. Das kann doch nicht alles sein. Die Traditionen, nach denen wir handeln, die sind für manche geradezu wie eine Art von Einsargung schon in jüngeren Jahren. Aber auch hier gilt dieses Hin- und Hergerissenwerden. Da ist einmal die Angst davor, dann eben nicht mehr irgendwie dazu zu gehören, irgendwie ausgestoßen zu sein, Außenseiter zu sein, verlacht zu werden, abgelehnt zu werden. Dann ist noch die Wut dabei über den Druck, dass man das nicht bekommt und dass man nicht genügend wertgeschätzt wird und dass man eigentlich anders sein sollte. Und Angst und Wut, das bestimmt einen dann. Jetzt kann man sich natürlich wieder fragen, war Jesus so als 12-Jähriger in diesem Selbstfindungsprozess? Wollte er jetzt hier mal ungehorsam sein? Wollte er hier mal aus dieser Erwartungsnorm ausbrechen und mal so ganz und gar mal was anderes machen? Eindeutig nein. Denn der Unterschied ist nämlich hier ganz klar. Er spürt nämlich seine Bestimmung und seine wahre Identität. Und die hat nichts damit zu tun, dass er jetzt gegen irgendetwas ist, sondern er spürt, dass etwas in ihm ist, was weit über das hinausgeht, was man so normalerweise von einem 12-Jährigen erwarten könnte. Er weiß also mit absoluter Sicherheit, wer sein Vater ist. Und das muss man sich mal überlegen. Die Maria sagt das ist ja der soziale Vater, der Josef. Ja, dein Vater und ich, wir haben uns Sorgen gemacht. Aber er spricht dann danach sofort von seinem Vater. Wisst ihr nicht, dass ich dort sein muss, wo mein Vater eigentlich ist? Das ist kein Trotz, das ist kein gegen etwas, sondern er folgt seinem innersten Antrieb. Da ist keine Spur von Ungehorsam und auch gar nicht irgendwie der Versuch, eine Identität im Sinne eines Kontrastes herzustellen. Er muss dort sein, wo Gott wirkt und wirken will. Und wenn man das will, dann muss man Prioritäten setzen. Und zwar auch dann, wenn man dadurch andere enttäuscht oder erschreckt oder vielleicht sogar verletzt. Aber das ist jetzt nicht die Absicht zu provozieren, also jemanden richtig jetzt mal verletzen zu wollen. Und das ist auch kein Durchbrechen von irgendwelchen Sitten oder Konventionen oder Gebräuchen. Also keine Provokation, keine Demonstration, sondern er spürt, wer er ist. Und er handelt danach, er lässt sich davon führen. Nur auf diese Art und Weise kann er auch das entwickeln, was all die umwesenden, ihn umgebenden Lehrern in ein totales Erstaunen versetzt. Und dennoch, er fügt sich trotz allem den sozialen Ansprüchen der Eltern. Nicht nur der Eltern, sondern, wie wir auch später sehen würden, praktisch der Kultur oder der Lebensgemeinschaft, in der er lebt. Da gibt es ja immer Regeln, die so selbstverständlich sind. Und natürlich befolgt er diese Regeln. Insofern ist er auch gehorsam. Ja, und damit ist er eigentlich ein sehr guter Maßstab für uns. An uns werden ständig die Ansprüche, ich nenne es jetzt mal Welt, der Welt. Das sind natürlich immer ganz konkret die Menschen, die in dieser Welt leben, aber Ansprüche der Welt, die werden an uns herangetragen. Und wir sollen uns anpassen, wir sollen uns fügen, wir sollen uns manchmal sogar unterwerfen. Und das machen auch sehr, sehr viele, fast sogar die meisten Menschen dahingehend, dass sie da eins werden, weil da haben sie ja die meisten Vorteile. Wenn sie das, was andere wollen, auch mitwollen, dann ist doch alles in Ordnung. Oder? Sie wehren sich. Da ist doch unser Trotz und Kampf dasjenige. Nein, ich will anders sein. Ich will irgendwie besser sein. Oder jedenfalls total anders. Aber auch egal, ob ich jetzt mich anpasse und unterwerfe oder ob ich voll Trotz und Kampf bin, in beiden Fällen bin ich nicht frei. Ob ich dafür bin oder ob ich dagegen bin, in beiden Fällen werd und bleibe ich durch die Welt definiert. Ich bin praktisch an sie gebunden, entweder im Kontrast oder in einer geschmeidigen Anpassung. Jesus wünscht sich eigentlich was anderes und hat es auch ganz anders gemacht. Es geht darum, sich von dieser Welt frei zu machen. Aber frei machen heißt nicht gegen frei machen, sondern aus der inneren Wahrheit heraus derjenige werden, der man ist. Das können wir nun mal nicht so alleine, wie Jesus das konnte. Und insofern gibt es eine Formulierung, die nämlich immer wieder verwendet wird für Christen, nämlich Jesus nachzufolgen. Aber das ist natürlich eine Lehrformel, wenn man nicht weiß, was damit gemeint ist. Also nochmal ganz klar, Angst und Wut fesselt uns, und zwar an diese Welt. Egal, ob wir nun dafür oder dagegen sind. Und hier bietet Jesus eine ganz konkrete Alternative an. Einmal gilt natürlich sein Satz, was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Also er bietet diese Hilfe konkret und real an. Und eins wird auch dabei klar, dass unsere eigentliche Bestimmung, also das, was wir eigentlich sind, und das ist auch immer verbunden mit den Fähigkeiten, die wir eigentlich haben, die wir ja nicht entwickelt haben, sondern die haben wir geschenkt bekommen und dürfen sie dann entwickeln. All diese Bestimmung lässt sich nur finden durch ihn oder mit ihm. Er hat das ganz klar gesagt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Auch für diejenigen, die mit Jesus erst einmal weniger am Hut haben, aber ohne seine Liebe und ohne die innerste Liebe können wir überhaupt nicht unsere Bestimmung finden. Wir haben überhaupt gar keine Chance, unser Leben zu entfalten, wenn dieses Leben nicht von der innersten Liebe geprägt wird. Und dann gibt es einen Satz, der das Ganze nochmal auf den Punkt bringt. Da sagt er zu seinen Jüngern: Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das hat er schon als 12-Jähriger begonnen und immer weiter gemacht. Und wir können das auch, mit und durch ihn.